Wir bewerten unglaublich viel danach, was für einen Aufwand betreiben. Also, wenn jemand hohen Aufwand betreibt, dann ist er ein guter Mensch, dann tut er was fürs Klima oder für die Umwelt. Wir bewerten nicht unbedingt danach, was jetzt eigentlich der Effekt ist. Hat es wirklich einen Effekt oder wie viel ist der Effekt und so weiter. Also, wir konzentrieren uns irgendwie drauf, Strohhalme zu verbieten, zum Beispiel. Oder wir konzentrieren uns sehr stark auf die Plastiktüten im Supermarkt. Also, ich nehme auch keine Plastiktüte im Supermarkt. Soll man auch nicht. Nehmen Sie eine eigene Einkaufstasche mit, das ist überhaupt kein Problem. Aber das sind Themen, die wir machen und da konzentrieren wir uns so stark drauf und haben dann ein Gefühl, wir agieren, wir tun ja was. Der Effekt fürs Klima ist null. Also bei der Plastiktüte ist der Effekt fürs Klima null. Für den Müll ist ein bisschen, haben wir ein bisschen Effekt. Wir haben auch ein Müllproblem. Aber auch da ist er klein, weil wenn ich mir dann in den Einkaufskorb reingucke, was da alles in Plastik verpackt ist, da interessiert mich irgendwie keiner so richtig dafür. Es geht nur um diese eine Tüte am Schluss.
Herzlich willkommen bei einer neuen Episode Gespräche von morgen. Ich bin dein Host Jonathan und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn es um das Thema erneuerbare Energien geht, muss ich gestehen, war ich bis vor kurzem ziemlich blank. Also ich konnte jetzt nicht irgendwie sagen, wie viele Kilowattstunden pro Tag verbrauche ich, wie viele Kilowattstunden verbrauchen wir als Land pro Jahr, wie viel Energie generiert eigentlich ein Kohlekraftwerk, ein Atomkraftwerk? Welche Formen von erneuerbaren Energien gibt es eigentlich? Bis ich ein Buch gelesen habe, und zwar Erneuerbare Energien zum Mitreden und Verstehen. Und mit einem der Autoren, Christian Holler, Professor an der Hochschule München, spreche ich heute genau über dieses Thema. Und wir tauschen uns im Detail darüber aus, was eigentlich Primärenergiebedarf bedeutet, Endenergiebedarf, Nutzenergie, wie viel Energie wir Menschen eigentlich im Alltag verbrauchen, wie viel Energie Deutschland braucht, wie eigentlich Energie gespeichert werden kann, welche Quellen und Möglichkeiten es an erneuerbaren Energien gibt und was es braucht, damit uns eine Energiewende gelingt. Und wenn dich das interessiert, wenn du da einfach mal einen Rundumschlag haben möchtest und wirklich in der Tiefe verstehen willst, was steckt eigentlich hinter dem Thema erneuerbare Energien und was macht uns da Hoffnung? Was sind die Energiequellen, die, ja, auf die wir uns am meisten freuen können, beziehungsweise die am meisten dazu beitragen werden, dass uns eine Energiewende gelingen kann? Dann ist dieses Gespräch genau das Richtige für dich. Ich habe wahnsinnig viel mitgenommen, ich bin mir sicher, dir wird es genauso gehen. Herr Holler, herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute mit dabei sind.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch.
Ich freue mich vor allen Dingen, weil wir ein schönes Thema haben und weil ich da immer viel lerne. Und ich freue mich immer über Gespräche, wo ich das Gefühl habe, ich darf selber viel mitnehmen. Wir sprechen über erneuerbare Energien und über die Energiewende. Und ich habe Ihr Buch gelesen und bin da gleich in den ersten Seiten über eine schöne Aussage gestolpert. Da hieß es, Energie ist der Anfang von allem. Und das fand ich sehr schön, einfach mal zu hören. So, ja klar, natürlich, ohne Energie geht gar nichts. Und es gibt ja so viele verschiedene Ebenen von Energie, Energieaustausch, und gleichzeitig steht dann ein paar Zeilen weiter, dass unser Lebensstandard maßgeblich davon abhängt, wie viel Energie wir verbrauchen.
Absolut, also die Biologie selbst funktioniert natürlich nur über Energie. Wir verbrennen Energie und leben dadurch. Das ist schon mal die Grundlage. Aber wir verstehen ja heutzutage meistens was anderes. Es geht um unseren Energieverbrauch und unser Lebensstandard hängt einfach unglaublich stark von günstiger Energie ab. So sehr, dass uns das oft gar nicht bewusst ist. Und wir müssen es uns aber wieder klar machen, weil was fällt denn alles weg, wenn wir keine Energie mehr haben? Also im Grunde alles, was unser modernes Leben ausmacht. Wir könnten uns hier nicht unterhalten. Wir könnten eigentlich nirgendwo hinreisen, nur noch zu Fuß gehen. Flüge sowieso nicht. Aber auch im Winter ein warmes Haus und eine warme Pizza vor dem Fernseher, das ist alles völlig undenkbar. Und das sind auch so Kleinigkeiten. Wir könnten nicht mal Fahrrad fahren, weil ich ja Energie brauche, um Stahl zu produzieren und Gummi. Ich könnte jetzt auch kein Fahrrad produzieren, also ich könnte wirklich nur noch zu Fuß gehen.
Ich finde das schön, wie Sie in Ihrem Buch skizzieren, wie viel Energie wir eigentlich brauchen im Durchschnitt in Deutschland pro Person pro Tag. Und da haben Sie ja diesen schönen Vergleich mit den Fahrradfahrern, der total eingängig ist. Also Sie sagen da, wenn ich mich recht erinnere, dass wenn man eine Person nimmt, die 10 Stunden am Tag Fahrrad fährt, dann würde da in etwa eine Kilowattstunde Energie draus entstehen. Das ist richtig, oder?
Ungefähr, genau, ja, genau. Aber es muss auch schon sportlich sein. Also muss ich schon 10 Stunden durchhalten mit ordentlichem Tempo.
Und dann finde ich es cool auch zu sehen, okay, was kann man eigentlich mit einer Kilowattstunde machen? Sie haben dann so Vergleiche und sagen, da kann man dann irgendwie 3 Minuten warm duschen, da kann man einmal eine Waschmaschine nutzen, da kann man vielleicht ein warmes Gericht machen. Und dann ist es vielleicht hilfreich jetzt zum Einstieg in unser Gespräch, dass wir vielleicht einmal auch auf die Unterscheidung schauen, die Sie da haben zwischen Primärenergiebedarf, Endenergiebedarf und dann vor allen Dingen die Nutzenergie. Dass wir diesen Dreiklang mal unterscheiden und uns dann so ein bisschen entlanghangeln und sagen, okay, und so viele Kilowattstunden brauchen wir pro Person pro Tag, was Primärenergie betrifft, was die Endenergie betrifft. Und dann können wir mal gucken, okay, wo kommt die Energie eigentlich her? Kann man das mit Erneuerbaren irgendwie gut hinbekommen oder muss man vielleicht sagen, okay, wie können wir Energie sparen? Und dann ist vor allen Dingen natürlich auch das Thema der Energiespeicher ganz spannend. Und so würde ich gerne jetzt unser Gespräch so ein bisschen entlanghangeln.
Gerne, gerne, ja. Sollen wir mal anfangen? Also Primärenergie. Gerne, ja. Genau, also Primärenergie ist quasi alles, was wir benötigen, um dieses Land am Laufen zu halten. Das nennen wir die Primärenergie. Also das wäre die Kohle, die wir importieren oder aus dem Boden holen, das Rohöl, das wir ins Land holen, bevor es in die Raffinerie geht, aber natürlich auch die Erneuerbaren zählen auch dazu, der Strom, der aus Sonnenenergie kommt, aus Windenergie, also im Grunde einfach alles, was wir brauchen, dass dieses Land läuft. Und jetzt haben wir vor allem in der Stromproduktion natürlich in der Umwandlung einiges an Verlusten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel aus Kohle Strom mache, dann haben wir deutlich mehr als 50% Verluste typischerweise, bis dann der Strom rauskommt. Dann wird der Strom nochmal übertragen, irgendwie viele Kilometer. Und irgendwann kommt er beim Endverbraucher an. Das bin entweder ich zu Hause, aber es sind auch die Firmengelände und so weiter. Und diese Energie, die da reinkommt, die nennen wir die Endenergie. Also auch das, was wir ins Auto reintanken, das Benzin, nachdem es umgewandelt worden ist aus Erdöl und dann transportiert worden ist. Und in dem Augenblick, wo es bei mir ins Auto kommt, ist es die Endenergie. Und da ist ein gewaltiger Unterschied. Also um diese Zahlen zu nennen, jeder von uns hat im Keller für sich alleine an Primärenergie 120 Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen, die Energie produzieren. Das ist eine ganz schöne Menge. Wir können es danach mal mit dem Stromvergleich vergleichen und dann kommt schon so ein erstes Fragezeichen, weil irgendwie den Stromverbrauch zu Hause, ja, der macht gar nicht so viel aus, wenn man sich das überlegt. Also ich mache mal auch gleich, so eine typische Stellung zu Hause sind so, sagen wir mal, 2.000, 3.000 Kilowattstunden im Jahr an Strom. Wenn ich das jetzt, wenn wir das zu viert haben, dann reden wir so, es sind ja nur 1-2 Kilowattstunden pro Person. Das heißt, der Stromverbrauch zu Hause macht nur ein paar wenige Prozent von unserem gesamten Energieverbrauch aus. Und vielleicht nochmal diese 120 Kilowattstunden, wie kommen wir da drauf? Wir nehmen diese gesamte Energie von ganz Deutschland und verteilen sie einfach mal gleichmäßig auf alle Personen in Deutschland. Natürlich verbrauchen wir unterschiedlich viel Energie, aber das ist jetzt mal rechnerisch, wenn wir alle gleich viel Energie benötigen würden, auch die Energie der Industrie, die tun wir auf uns umrechnen, weil am Schluss kaufe ich das Auto, jetzt baut BMW ein Auto, verbraucht viel Energie natürlich, aber ich fahre am Schluss das Auto, also muss ich auch so ehrlich sein und sagen, es ist eigentlich die Energie, die ich verbraucht habe in der Produktion. Deswegen teilen wir das auf alle Personen um. Ja, und das sind 120 Kilowattstunden pro Tag pro Person oder quasi 120 Fahrradfahrer, die permanent strampeln. Die Endenergie wären um die 85 Kilowattstunden in Deutschland. Also da sieht man, ein ziemlich großer Brocken, der irgendwie in Verlusten da weggeht, in Form von Wärme, in der Übertragung. Es ist ja eigentlich immer Wärme dann am Schluss, die wir verlieren. Und das ist jetzt die Endenergie. Und dann, wie Sie richtig gesagt haben, noch der dritte Begriff, die Nutzenergie. Das ist eigentlich das, was mich interessiert. Mich interessiert vor allem zum Beispiel beim Autofahren, interessiert mich überhaupt nicht das Benzin, das ich reintanke, sondern mich interessieren die Kilometer, die ich fahre. Und wie viel Energie verbrauche ich eigentlich, um ein Auto 100 Kilometer zu bewegen? Das ist eigentlich viel weniger. Viel habe ich da auch wieder einen Verlust in Form von Wärme, gerade beim Verbrenner, beim Elektroauto viel weniger. Aber diese Verluste, die interessieren mich eigentlich überhaupt nicht. Mich interessiert das, was mir nutzt. Das Problem ist nur, das ist sehr schwierig zu erfassen. Also es ist sehr schwierig auszurechnen, weil es für jedes Auto wieder anders ist. Da gibt es also keine richtigen Statistiken. Aber was erfasst wird, sind die Primärenergie, der Primärenergieverbrauch und der Endenergieverbrauch. Das wird beides statistisch erfasst und das können wir auch nachschlagen für alle Länder.
Und was wir gerne mögen jetzt genau, das war die Überleitung, dass Sie sagen für alle Länder, wir schauen ja gerne immer ins Ausland und sagen, ja gut, aber so die anderen, die machen ja noch viel mehr. Und ich fand es interessant, darauf zu schauen, weil es ist häufig so ein Trugschluss zu sagen, okay, ja gut, aber die Bösen sind ja die Chinesen oder die Inder oder die anderen. Und ich hatte da auch mit Harald Leschwiel drüber gesprochen, der sagt, okay, wenn wir jetzt alle Schwellenländer, Entwicklungsländer entwickeln und befähigen zu sagen, okay, die dürfen auch ihren Lebensstandard erhöhen. Der Harry hat ganz eigentlich, ja, traurig gesagt, der Kuchen ist eigentlich schon aufgegessen. Wir können das uns gar nicht leisten, für eine Erde zu sagen, alle können genauso viel Energie verbrauchen, zumindest mit den Möglichkeiten, die wir gerade haben. Vielleicht schauen wir einfach mal so ein bisschen kurz auf die Welt. Ich glaube, Kanada ist ganz vorne zusammen auf dem Treppchen mit Saudi-Arabien und Norwegen.
Genau.
Und dann ist es aber ganz interessant zu sehen, okay, wer hinkt eigentlich ziemlich hinterher? Also ich weiß nicht, was hat Sie denn da am meisten überrascht, wenn Sie so global schauen?
Also was man ganz klar sieht, ist diese unglaublich starke Korrelation mit den Einkünften. Also wie reich ist ein Land? Wie reich sind die Menschen, die dort leben? Und wir sehen ja genau, also vor allem die Länder, die selbst sehr viel fossile Reserven haben, die verbrauchen recht viel Energie, vor allem was ziemlich günstig ist. Also Kanada ist ganz vorne mit dabei, mit deutlich über 300 Kilowattstunden pro Tag pro Person, also fast das Dreifache pro Person von uns. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich, können wir uns schon überlegen, was sind die ärmsten Länder der Welt? Das sind auch die mit dem niedrigsten Energieverbrauch. Bangladesch zum Beispiel oder einige Staaten in Afrika. Wer auch noch relativ weit unten liegt im Energieverbrauch, ist Indien. Da haben wir pro Person pro Tag ungefähr 20 Kilowattstunden. Jetzt leben da aber über 1 Milliarde Menschen. Und wir wünschen denen einen Lebensstandard, der vielleicht einmal unserem Lebensstandard nahe kommt. Also dürfen die auch mal in Urlaub fahren oder vielleicht können die auch mal ein Auto fahren oder ein gekühltes Haus dann haben. Das geht aber nicht mit 20 Kilowattstunden am Tag. Die werden deutlich mehr Energie verbrauchen. Jetzt reden wir aber gleich von 1 Milliarde Menschen. Das heißt, es ist ein Riesenbrocken an Gesamtenergie, der auf uns zukommt. Und diese Energie muss irgendwann in Zukunft irgendwo herkommen. Und das ist ja nur Indien und es geht ja in anderen Ländern ganz ähnlich. Also wir reden von einer riesengroßen Herausforderung, den Lebensstandard zu erhöhen, weil wir dann automatisch mehr Energie benötigen.
Ja, und wenn wir jetzt von der Energiewende sprechen, dann ist es ja ganz klar zu sagen, okay, eine Wende in Richtung Erneuerbare. Und da ist es ja jetzt spannend zu schauen, okay, die Ist-Analyse. Wir sagen, wir haben diese 85 Fahrradfahrer, Fahrradfahrerinnen bei uns im Keller sitzen, die wir jeden Tag brauchen pro Person. Ich finde es auch interessant, dass sich das, obwohl wir irgendwo Technologisches geschafft haben, zumindest die Energieumwandlung ein bisschen zu verbessern, dass eigentlich dieser Verbrauch in den letzten Jahrzehnten relativ gleich geblieben ist. Wie kriegen wir es als Land denn aktuell hin, diese 85 Kilowattstunden pro Person pro Tag zu liefern? Und wie könnte dann ein Schwenk aussehen und welche Technologien stimmen Sie da am zuversichtlichsten? Beziehungsweise welche Möglichkeiten, welche Energiequellen?
Ja, also das Erste ist genau, also es ist interessant, dass der Endenergieverbrauch in Deutschland über die letzten 30 Jahre ziemlich konstant geblieben ist. Er hat sich kaum verändert, obwohl doch unsere wirtschaftliche Entwicklung steil nach oben gegangen ist. Das heißt, der Energieverbrauch hat sich da schon mal abgekoppelt von unserer wirtschaftlichen Entwicklung. Das ist schon mal eine sehr positive Nachricht. Leider gibt es auch eine negative Nachricht. Und das ist vielleicht etwas, bevor wir auf die Quellen gehen, was ein ganz wichtiger Punkt ist. Und ich glaube, was nicht genügend betont wird in der öffentlichen Diskussion, um überhaupt klimaneutral zu werden im Jahr 2045, müssen wir unseren Energieverbrauch reduzieren. Also wenn wir die Ausbauraten, die wir jetzt geplant haben über das EEG 23, wenn wir die wirklich schaffen sollten, das ist eine Herausforderung, die können wir schaffen, aber es ist schon anspruchsvoll. Wenn wir das schaffen, sind wir im Jahr 2045 aber nicht klimaneutral, wenn wir den Energieverbrauch von heute immer noch hätten. Das heißt, wir müssen gleichzeitig, nicht entweder oder, sondern es muss gleichzeitig passieren, wir müssen unseren Energieverbrauch reduzieren. Und zwar müssen wir unseren Endenergieverbrauch so Pi mal Daumen um ein Drittel reduzieren. Aber das wird überhaupt nicht einfach. Ein Drittel sagt man sich, naja, aber wenn man zurückschaut, seit 30 Jahren tut sich da gar nichts und in 20 Jahren müssen wir ein Drittel weniger verbrauchen, dann wird uns das schon auch große Anstrengung kosten.
Ich würde da gerne kurz eintauchen, weil vielleicht können wir da kurz zu sprechen und über Wege und Möglichkeiten. Also was wären denn so die, wenn Sie sagen, okay, Sie wären Chef von Deutschland und könnten jetzt allen vorschreiben, wie wir weiter zukünftig handeln, damit wir das schaffen. Was wären die Hebel? Also wie könnten wir sagen, okay, so sparen wir die Energie, so kriegen wir es hin, unsere 20 Kilowatt oder 25, beziehungsweise sind ja fast 30 dann, so 27 in etwa, Kilowattstunden pro Tag weniger zu nutzen. Weil wenn man sich's ausrechnet, okay, es ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen, dann waschen wir 27 Mal am Tag weniger. Es sind auch nur 3 warme Mahlzeiten und duschen tut man vielleicht auch eher nur einmal. Also wo kann man da ansetzen?
Ja, genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir setzen zu häufig bei den kleinen Dingen an. Klar, die gehen ein bisschen einfacher und so, und dann macht man was und dann hat man schon das Gefühl, man hat was getan, aber es wird nicht reichen. Das heißt, wir müssen gucken, wo sind denn die großen Verbräuche? Da müssen wir uns drauf konzentrieren. Und die großen Verbräuche sind die Heizung, ist ein sehr großer Brocken mit 20% unseres Gesamtenergieverbrauchs. Und nochmal 20 ist ungefähr die Mobilität. Das sind die beiden großen Brocken, auf die wir uns konzentrieren müssen. Und im Grunde ist es bei der Heizung klar, der Häuserbestand muss deutlich saniert werden, also der Energieverbrauch muss reduziert werden der Häuser. Und der Rest muss jetzt aus erneuerbaren Quellen kommen. Das heißt, wir müssen die Geothermie zum Beispiel ausbauen. Wir können aber auch saisonale Wärmespeicher bauen, die über Solarthermie betrieben werden und natürlich auch die Wärmepumpe. Also die Idee, eine Wärmepumpe zu verwenden, ist absolut sinnvoll, weil sie einfach deutlich weniger Energie verbraucht. Natürlich muss der Strom irgendwo herkommen, er muss aus erneuerbaren Quellen kommen, aber wir wollen ja gleichzeitig die erneuerbaren Quellen sehr stark ausbauen. Das heißt, wir bauen ja die Produktionsseite gleichzeitig mit der Verbraucherseite aus. Das ist ja die ganze Idee dahinter. Und deswegen ist die Wärmepumpe absolut sinnvoll, aber klar, wo es geht über Fernwärme und Geothermie, ist wahrscheinlich noch sinnvoller dann. Dann hab ich nicht so diese Strombelastung. Also das ist mal ein großer Brocken und es könnte sogar sein, wenn uns das gelingt, dass wir da gar keinen Komfortverlust haben. Also wir haben eine deutliche Reduktion im Energieverbrauch, im Wärmesektor, aber keinen Komfortverlust, weil irgendwie die Häuser nicht kälter werden als früher. Also das wäre natürlich erstrebenswert. Jetzt muss aber noch eine andere Sache dazu sagen. Unsere Fläche, unsere Wohnfläche, die ist seit 1990 deutlich angestiegen. Die Häuser sind schon besser geworden und effizienter. Der Energieverbrauch pro Quadratmeter ist deutlich nach unten gegangen. Gleichzeitig ist die Fläche pro Person deutlich nach oben gegangen. Das hat ziemlich ungefähr ausgeglichen. Wenn also die Flächen pro Person weiterhin so steigen, dann wird es sehr schwierig. Das heißt also, immer größere Wohnungen, immer mehr Singlewohnungen und so, das wird problematisch mit der Geschichte. Das heißt, es ist auch nochmal ein großer Punkt. Es geht immer nicht nur, wie viel ist das Haus da, sondern wie viel Wohnfläche habe ich eigentlich, die ich da beheize. Leben wir in München, da machen wir es uns ganz einfach. Da ist es so unglaublich teuer, dass man eh nur eine kleine Wohnung oder ein kleines Haus hat. Aber wenn man irgendwo anders lebt, dann hat man automatisch ein bisschen was Größeres und dementsprechend ist auch der Energieverbrauch ein bisschen größer. Also das ist jetzt mal im Wärmebereich, in der Mobilität. Ja, Entschuldigung, haben Sie Zwischenfrage oder?
Ich wollte ganz kurz anmerken, ich meine, Sie sprechen da natürlich zwei ganz sensible Themen an, wie man jetzt in den letzten Wochen mit dem Heizthema in der Politik gesehen hat. Und das andere Thema ist die Mobilität. Also das ist ja ganz, ganz sensibel, weil alle Bürger, Bürgerinnen da das Gefühl haben, okay, da wird mir total in meine Privatsphäre eingegriffen, da entstehen finanzielle Sorgen. Also ich glaube, was mit die größte Herausforderung hier ist, wie kriegen wir es hin, das so zu kommunizieren, dass alle sagen, okay, da ziehen wir mit an einem Strang und das macht total viel Sinn und ich bin bereit, da auch gewisse Abstriche zu machen.
Ja, die Kommunikation ist der Knackpunkt und ist sehr schwierig, was wir in den letzten Monaten ja gesehen haben. Da ist irgendwie viel drunter und drüber gegangen. Vielleicht muss man auch noch mal, man darf immer das große Bild nicht aus den Augen verlassen, wenn man ins Detail geht. Also das Schlimmste, was wir machen können, ist, wenn wir gar nichts machen. Das wird am allerteuersten. Wir sehen also, was die Schäden, die der Klimawandel jetzt schon verursacht. Die werden nochmal exponentiell ansteigen. Und das wird auf jeden Fall das Allerteuerste werden. Da werden sowieso hohe Kosten auf uns zukommen, weil wir ja schon mitten in diesem Prozess drin sind und längst nicht schnell genug agieren. Aber wir können natürlich da versuchen, das einigermaßen einzudämmen. Das heißt, natürlich müssen wir investieren, aber wir müssen sowieso investieren. Es wird immer so getan, als wenn ich jetzt eine Gasheizung habe und die würde einfach für die nächsten 100 Jahre so weiterlaufen, ohne dass ich da jemals was investieren müsste. Das stimmt natürlich nicht. Ich muss die Häuser genauso sanieren und ich muss auch wieder neue Heizungen einbauen und so weiter. Also, aber klar sind die Kosten ein Thema, ein ganz wichtiges Thema sogar. In anderen Ländern wie in Norwegen, da haben wir ungefähr 60% der Häuser werden mit Wärmepumpen beheizt, obwohl es kälter ist im Winter und der Häuserbestand nicht besser dasteht als bei uns in Deutschland. Aber es gibt einen ganz großen Unterschied. Der Strompreis ist günstiger für den Endverbraucher. Ich habe mal eine Zahl gehört, Ende Corona, ja, Entschuldigung, vor Corona hatten wir in Norwegen einen Strompreis von ungefähr 18 Cent im Schnitt und in Deutschland von ungefähr 30. Und diese Differenz ist natürlich unglaublich ausschlaggebend, ob so eine Wärmepumpe jetzt, sagen wir mal, zumindest im Augenblick finanziell gut läuft oder nicht. Hängt natürlich auch davon ab, was macht denn eigentlich der Gaspreis in den nächsten 20, 30 Jahren? Bleibt der konstant? Wird der teurer? Und hier müssen wir uns natürlich überlegen, was wir machen, weil die Schäden, die das Ganze verursacht, die zahlt ja im Augenblick keiner mit dem Gaspreis. Also das CO2 wird ja nur ganz wenig, kostet da nicht viel. Und das ist, glaube ich, schon nochmal ein Punkt. Wir müssen die Schäden, die wir verursachen, in den Preis mit reinrechnen. Und dann sieht die Rechnung plötzlich
Ja.
völlig anders aus. Völlig anders. Und
Ja,
dann tun sich solche
gleiches.
Technologien.
Ja, gleiches Thema haben wir natürlich bei Mobilität. Da ist es auch ein Kostenthema. Ich meine, da können wir mal reinschauen. Ich war vor ein paar Wochen in Hongkong zum Beispiel, wo ich fasziniert war, wie viel E-Mobilität dort ist. Und die haben mir aber erklärt, was es kostet, ein Auto dort vollzuladen. Und dann sage ich, ja, natürlich, wenn ich in Hongkong bin, fahre ich ein E-Auto. Wenn ich hier bin, ich bin hier lange ein E-Auto gefahren. Ich zahle das Doppelte, als wenn ich sage, okay, ich fahre zur Tankstelle und ich muss dreimal so lange warten. Nee, eher 100-mal so lange. Also von daher ist es vom Attraktivitätsgrad her tatsächlich leider gerade noch so mit, wenn man sich angeschaut hat, wie die Strompreise sich verändert haben, es hat gar keinen Spaß mehr gemacht zu sagen, ich habe ein E-Auto.
Also ich war auch schon lange E-Auto. Was haben Sie denn gefahren? Was haben Sie denn für ein Auto gefahren?
E-Transportback.
Ja, okay.
Ist
Also,
halt zu groß und so,
ja, ist schon klar, aber ich meine,
ja,
das ist
braucht mehr.
bei Elektroautos auch nicht ganz so kritisch, weil ich über die Rekuperation auch immer über das Gewicht ein Teil ja auch wieder zurückbekomme. Also wir haben nur ein Auto in der Familie und ich habe ja schon lange ein Elektroauto. Meine Erfahrung ist da eigentlich anders. Also ich habe da durchweg positive Erfahrungen. Ich selbst fliege eigentlich gar nicht mehr. Wir fahren deswegen auch mit dem Auto schon auf längere Strecken. Wir waren über Albanien, sind wir nach Kreta gefahren. Ich hatte eigentlich
Wow.
nirgendwo Probleme. Vielleicht liegt es auch ein bisschen, ich fahre jetzt einen Tesla, da funktioniert es unglaublich gut mit dieser
Ja.
Ladeinfrastruktur. Die Kommunikation
Ja.
zwischen Auto und Ladeinfrastruktur und auch das Abschätzen, der sagt mir ja, mit welcher Lademenge ich dann irgendwo ankomme und so, das funktioniert unglaublich gut und damit habe ich also eigentlich gar keine Probleme und die Pausen auf längeren Strecken finde ich mittlerweile unglaublich angenehm. Da bleibt man wieder 20 Minuten stehen. Also meine Erfahrung ist da sehr gut. Und gut, jetzt muss man sagen, das ist jetzt nicht die Lösung aller unserer Probleme in Elektroauto, sondern es ist die bessere von zwei schlechten Lösungen. Also wir haben einfach insgesamt wahrscheinlich immer noch zu, oder wir haben nicht nur wahrscheinlich, sondern wir haben zu viel Individualverkehr, um dieses Ziel zu erreichen, unseren Endenergiebedarf zu reduzieren, müssen wir unseren Fahrzeugbestand so Pi mal Daumen halbieren ungefähr. Und das heißt schon was. Das heißt, der Individualverkehr wird sich ein bisschen verändern. Wir müssen wahrscheinlich auch zwischen Stadt und Land unterscheiden. In der Stadt ist es viel einfacher, auf ein Auto zu verzichten. Im Land ist es viel, viel schwieriger. Das sind alles Sachen, die wir berücksichtigen müssen. Aber die Elektrifizierung spart in Summe, wenn jetzt der Strom aus Erneuerbaren kommt, unglaublich viel Energie. Also, bei einem einen Auto über 60.000 Kilometer habe ich immer den Zähler mitlaufen lassen, da hatte ich einen Verbrauch von 15 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, das entspricht 1,5 Liter Benzin. Mit Ladeverlusten, lass es 20 sein, dann sind es halt 2 Liter Benzin. Da kriegt man mal so ein bisschen das Gefühl, wie viel man sich eigentlich einspart. Jetzt kostet der Strom aber irgendwie das Dreifache wie Benzin und dann ist natürlich dieser Kostenvorteil nicht mehr unbedingt da. Aber der Energieverbrauch ist geringer und wir haben ja auch das Ziel, jetzt in Deutschland 15 Millionen E-Autos auf die Straßen zu bringen, ich weiß nicht, bis 2030 oder was war das? Aber ich bin auch ein bisschen vorsichtig. Ich kenne Menschen, die kaufen sich jetzt dann halt als drittes Fahrzeug zusätzlich ein E-Auto. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache, sondern wenn ich sage, ich möchte 15 Millionen E-Autos haben, dann müssen die mindestens 15 Millionen Verbrenner verdrängt haben oder vielleicht am besten noch mehr. Die können ja nicht zusätzlich auf die Straße kommen. Da habe ich natürlich nichts gewonnen.
Ja.
Und das sind
Ja,
also.
also wenn Sie sagen,
Bitte.
Entschuldigung, nee, ich wollte nur sagen, also wenn Sie sagen, wir müssen es um die Hälfte halbieren, dann müssen wir irgendwie 25 Millionen Autos loswerden. Wenn wir 15 Millionen E-Autos auf die Straßen bringen wollen, dann haben wir auf jeden Fall mal mehr E-Autos. Also laut Ihrer Rechnung, ich glaube, mit solchen Aussagen machen Sie sich auf jeden Fall viel Freunde bei der Automobilindustrie, die ja auch einen gewissen Stellenwert hier in Deutschland hat. Also das ist schon eine massive Herausforderung zu sagen, okay, um mehr Mobilität, Energie einzusparen, die Hälfte an Privatverkehr, das ist sehr sportlich.
Ja, ist mir schon klar. Ich meine, das ist insgesamt eine Herausforderung, nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für die Industrie. Das heißt, da müssen wir unglaublich schnell dran arbeiten. Und ja, die Automobilindustrie, die ist natürlich sehr besonders, weil sie bei uns einen hohen Stellenwert hat. Aber es passieren überhaupt unglaubliche Umwälzungen, die wir überhaupt nicht in der Hand haben, sondern die jetzt auch wieder von China ausgehen. Also der Markt in China, der Elektroautos, da werden, glaube ich, über ein Drittel der Neuwagen sind schon Elektroautos. Da spielen die deutschen Hersteller praktisch keine Rolle mehr. Das sind die chinesischen Hersteller selbst. Die drängen jetzt auch sehr stark mit sehr günstigen Autos auf den deutschen Markt. Zusätzlich tut sich unglaublich viel in dieser Batterietechnologie. Das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, über den wir ganz kurz reden können. Da wird wahnsinnig viel drüber diskutiert aber ich glaube, hier werden die Größenordnung falsch gesetzt. Also dieses Thema mit dem Kobalt und mit dem Lithium. Also ich habe jetzt ein neues Elektroauto, da ist gar kein Kobalt in der Batterie drinnen. Ja, die sind eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie, das ist jetzt die neue Generation. In den chinesischen Autos werden zum Teil schon Natriumbatterien verbaut, die gar kein Lithium mehr drin haben auch. Das heißt, die Kosten werden deutlich nach unten gehen. Wir haben gar keine problematischen Materialien mehr. Aber in Deutschland diskutieren wir immer noch über das Kobalt, das eigentlich schon zum Teil gar nicht mehr verbaut wird. Die Welt dreht sich weiter, dummerweise ohne Deutschland. Das ist das Problem an der Sache. Wir hängen an ganz alten Diskussionen hier fest. Und auch mit dem Lithium, das wird überbetont, was da der Wasserverbrauch ist. Zum Beispiel da in Südamerika, der wird eher von anderen Minen gezogen. Und die Menge an Wasser, die ich für das ganze Lithium in einer großen Autobatterie benötige, entspricht der Menge, die ich für eine Produktion von einer Jeans habe oder von 800 Gramm Rindfleisch oder sowas. Und da hat es irgendwie noch keinen interessiert bisher. Und deswegen findet so eine Diskussion auf einer Ebene statt, die ich nicht verstehe, ehrlich gesagt. Die schlimmsten Umweltkatastrophen haben immer mit der Erdölförderung zu tun oder fast immer. Denken Sie an das Deepwater Horizon, das war die größte Umweltverschmutzung jemals. Wir reden von Größenordnungen, die irgendwie dazwischen liegen. Und da brauche ich den Wasserverbrauch eigentlich im Vergleich dazu überhaupt nicht verändern. Aber das ist die Diskussion, um die wir uns drehen. Aber in anderen Ländern geht es einfach weiter und wir bleiben stehen. Und das ist ein großes Problem, auch für die Industrie hier.
Ja, und auch beim Thema erneuerbare Energien. Also waren wir eigentlich auf einem vernünftigen Weg und haben uns von anderen total abhängen lassen. Ist vielleicht auch eine schöne Überleitung, nochmal auf unser Ursprungsthema zurückzukommen mit diesen 85 Kilowattstunden pro Tag, wo die denn gerade herkommen. Jetzt haben Sie von Erdöl gesprochen, wir haben natürlich Gas, wir haben Kohle. Wie ist da aktuell die Relation und wie kann, wenn wir über Wende sprechen, dieser Schwenk gelingen und was sind da die Energiequellen, die am meisten Hoffnung machen?
Ja, im Augenblick, also wenn wir jetzt mal unsere Primärenergieproduktion angucken, so schaut man sich das meistens an. Also alles, was reingeht, für die gesamte Energieproduktion, da machen die Erneuerbaren gerade mal so 17% oder sowas aus. Ja, in der Stromproduktion sind wir deutlich weiter, da sind wir zum Teil über 50%. Die Zahl hört man sehr häufig. Aber wir verbrauchen nur ungefähr 20% unserer Energie in Form von Strom. Den Rest verbrauchen wir eigentlich, indem wir fossile direkt verbrennen. Das heißt, insgesamt sind wir noch relativ weit am Anfang. Und diese 85 Kilowattstunden, das ist ja das, was wir in unserem Buch so einfach mal so abschätzen. Ja, wie viel Fläche bräuchten wir denn von Wind, Sonne, Geothermie und so weiter, um diese 85 Kilowattstunden pro Person zu decken? Und da kommt man eigentlich zu dem Ergebnis, dass das nicht wirklich funktioniert. Das sind so unglaublich große Flächen, dass wir unseren heutigen Energiebedarf da gar nicht wirklich decken könnten. Das heißt, da kommen wir wieder zu demselben Thema, wir müssen Energie verbrauchen. Aber was man auch sieht in der Abschätzung, welche Quellen sind sinnvoll, und da ist es völlig klar, Wind und Sonne sind die eigentlichen Energiequellen, die wir haben. Alle anderen können dem kaum das Wasser reichen. Flankiert werden können die von Biomasse ein bisschen, ist aber nicht unproblematisch, weil wir natürlich auch Fläche wegnehmen für Nahrungsmittelproduktion. In Deutschland ist sowieso Nettoimporteur von Nahrungsmitteln. Unsere Ackerflächen würden so oder so nicht ausreichen. Wenn ich aber jetzt Teile der Ackerflächen wegnehme für die Energieproduktion, dann habe ich ja weitere Flächen im Ausland für die Nahrungsmittelproduktion. Das ist ein Nullsummenspiel. Aber was auch noch interessant ist, ist Geothermie. Das kann jetzt auch noch flankieren und ganz ein bisschen Wasserkraft, so wie in Deutschland halt geht. Aber das war's eigentlich. Und wenn Sie von irgendwelchen exotischen Quellen hören, wie Wellenenergie oder Gezeiten oder was weiß ich was, dann muss man leider sagen, das wird nichts. Also wir müssen bei Wind und Sonne bleiben und wir werden damit leben müssen, dass wir einfach überall Windräder bauen werden und auch PV-Anlagen. Anders wird es nicht gehen.
Lass uns da mal drauf schauen und gucken, wie viel Energie entsteht denn dadurch eigentlich. Also ich glaube, in dem Buch sind es irgendwo der Vergleich 4 Quadratmeter Fläche PV-Anlage, die dann in eine Kilowattstunde konvertieren. Ich meine, das ist ein Windrad. Das fand ich erstmal eine total beeindruckende Zahl von 160 Meter Durchmesser am Tag. An einem guten Tag bis zu 40.000 Kilowattstunden produziert. Also da meint man ja erstmal, wenn man das liest, denkt man sich, okay, überall Windräder, ganz schnell bitte. Ist natürlich, funktioniert so nicht, aber auch da ist es interessant, wie viel von der tatsächlichen Energie genutzt werden kann. Ich glaube, bei der Sonnenenergie sind es irgendwo 20%, die wir umwandeln können, und ich meine, beim Wind sind es maximal, da gibt es einen Effekt, den können Sie gleich nennen, gibt es so einen Fachbegriff von, ich glaube, 59%, oder?
Genau, das ist das 56 oder 90, das sogenannte Beetz-Limit, genau. Also, was mache ich, wenn ich ein Windrad habe, da kommt Wind angeflogen und ich nehme einfach Geschwindigkeit aus dem Wind raus. Und das ist die Energie, die ich da rausfiltere. Und dann ist natürlich hinter dem Windrad die Luft nicht mehr so schnell wie vor dem Windrad. Wenn ich die gesamte Energie rausnehmen würde, dann wäre hinter dem Windrad, würde sich die Luft ja nicht mehr bewegen. Dann gäbe es einen Luftstau und dann könnte auch keine neue Luft durch das Windrad durchfließen. Deswegen gibt es da so ein Limit. Das kann man sich einfach so überlegen. Wie groß das ist, ist natürlich schwierig zu berechnen. Aber die modernen Windräder, wenn die unter guten Windbedingungen, können schon mal 50% der Energie da rausziehen. Die sind also sehr, sehr effizient. Viel effizienter kann man die nicht mehr machen. Und wie Sie richtig gesehen haben, ein Windrad kann brutal viel Energie produzieren. Also es macht wirklich richtig viel aus. Bei Sonnenenergie haben wir heutzutage so die typischen Anlagen haben so 20% der Energie, die da ankommt, kommt in Form von Strom hinten raus. Das ist auch schon recht gut. Noch dazu ergänzen die sich relativ gut. Es ist meistens so, dass wenn sie viel Sonne haben, haben sie wenig Wind und umgekehrt. Im Winter haben sie mehr Wind und im Sommer haben sie mehr Sonne. Aber insgesamt ist die Sonne schon die größere Quelle. Liegt vielleicht auch daran, dass in dem Energiekreislauf der Erde die Sonne ja die primäre Energiequelle ist und die überhaupt ursächlich dann den Wind antreibt. Also da gibt es Konvektion, da gibt es Temperaturunterschiede. Und die starten dann überhaupt erst den Wind. Das heißt, das ist schon mal eine Sekundärenergiequelle. Da ist nicht mehr so die Energiedichte da wie bei der Sonne. Und deswegen kann man da auch insgesamt weniger. Ich habe letztens einen sehr interessanten Vortrag gehört bei uns, Axel Kleidon, der auch gesagt hat, ja, wo liegt denn das Limit? Klar können wir machen das ja auch relativ einfach. Wir sagen einfach, wir nehmen mehr Windräder und dann skalieren wir das nach oben einfach. So funktioniert es aber nicht. Das ist zu einfach gedacht, weil umso mehr Windräder ich habe, die beeinflussen sich ja dann doch irgendwann mal selbst. Und dann geht insgesamt die Ausbeute natürlich ein bisschen nach unten. Aber der Effekt kommt natürlich erst dann, wenn ich mal richtig viele Windräder installiert habe, aber jetzt nicht zu vernachlässigen zumindest. Also Windräder sind interessant und das, was mit der Fläche, was Sie gesagt haben, also jetzt habe ich 120 Fahrradfahrer bei mir unten im Keller. Und ich möchte einen Fahrradfahrer oder eine Fahrradfahrerin loswerden. Wie viel PV muss ich denn auf mein Dach machen? So ungefähr 4 Quadratmeter. Dann produziert es im Jahresdurchschnitt 365 Kilowattstunden und eine Kilowattstunde am Tag. Das ist ungefähr dasselbe.
Wie ist das denn vom Energietransport und Energiespeicher? Weil ich meine, wenn man da zuhört, würde man ja eigentlich so ein bisschen vermutlich naiv, illusorisch sich denken, wir sind alle zusammen auf der Erde. Das ist ein globales Ding, dass wir das zusammen hinbekommen. Wir müssten eigentlich ausrechnen, wie viel brauchen wir insgesamt. Und dann sagt man, okay, wer kann welchen Beitrag leisten? Es macht zum Beispiel vermutlich mehr Sinn zu sagen, dass Länder, wo die Sonne viel scheint, ist ja total naheliegend, da wird viel Sonnenenergie produziert. In anderen Ländern macht vielleicht Wind mehr Sinn. In anderen Ländern kann man vielleicht doch zum gewissen Ausmaß mehr mit Wasserkraft und mit Wellen machen. Und in anderen Ländern bietet sich Geothermie besonders an. Und dann schauen wir, dass wir da zusammenhalten. Aber ich meine, dass die positiven Beispiele an internationalen Projekten, was Energiethemen betrifft, die sind ja jetzt nicht so, dass man sagt, okay, das läuft alles total genial.
Ja, es gibt dann immer politische Probleme auch noch. Da geht es dann los. Aber wir könnten ja schon mal europaweit, könnten wir ja schon mal denken. Da haben wir ja eine politische Einheit, da müsste es doch eigentlich möglich sein. Und wir haben ja auch ein Verbundnetz. Also wir müssen die Energie austauschen. Aber da liegt auch ein bisschen der Haken an der Geschichte. Also vielleicht nur mal so als Überlegung. Es gibt ja auch Gedanken, ich produziere den Strom vielleicht in Nordafrika, in der Wüste und bringe ihn dann mit sogenannten HGÜ-Leitung, Hochspannungsgleichstromübertragung. Ich kann also den Strom über weite Strecken, über Tausende von Kilometern ziemlich verlustarm übertragen. Das geht schon. Nur das sind ziemlich aufwendige Infrastrukturprojekte. Also es ist nicht einfach so ein Kabel, da fahre ich mit dem Bagger und mache ein kleines Loch und lege da das Kabel, sondern diese Trassen, die sind so groß wie eine Autobahn ungefähr. Da werden also diese HGÜ-Leitungen verlegt. Das sind also unglaublich breite Aushube, die ich da habe. Typischerweise kann so eine Leitung so 1 Gigawatt Leistung, also ungefähr die Strommenge, die vielleicht ein Atomkraftwerk produziert, die kann ich über so eine Leitung transportieren, auch über weite, weite Strecken. Jetzt haben wir in Deutschland aber so typischerweise einen Leistungsbedarf so zwischen 50 und 70 Gigawatt. Das heißt, ich bräuchte eigentlich, jetzt sagen wir mal, 50 große Kohlekraftwerke oder irgendwie sowas. Wenn ich jetzt aus der Sonne den Strom, aus der Wüste den Strom hole und ich nehme vielleicht, sagen wir mal, die Hälfte kommt aus der Wüste, dann müsste ich ja irgendwie 25 solcher Leitungen verlegen, quer über Italien, Spanien oder Griechenland. Langsam mal unsere Freunde in Italien, ob die Lust hätten, da 25 Leitungen durchs Land zu leiten, wo wir in Deutschland es ja gerade mal so schaffen, eine einzige zu bauen. Dieser Südlink, da wird ja seit, weiß nicht wie vielen Jahren darüber diskutiert werden, wird zwar gebaut, aber Riesenaufwand, aber das eine. Wir bräuchten aber Dutzende, aber es ist ja nur Deutschland. Was ist mit Frankreich und Polen und so weiter? Die bräuchten auch noch Leitungen, die von der Wüste kommen. Also wir reden von Dutzenden Leitungen, wenn nicht noch mehr, die durch diese südlichen Länder laufen müssten, wenn Nordeuropa mit Strom aus der Wüste versorgt wird. Da muss man sagen, da kommt man einfach an eine Grenze. Das wird nicht funktionieren. Da liegt das Problem. Also ich kann nicht so viel von außen reinholen, leider.
Und ein weiteres Thema ist ja auch die Energie zu speichern. Wie weit sind wir denn damit? Also was sind da vielversprechende Dinge? Weil ich meine, Strom produziert von der Sonne wird ja, wenn die Sonne scheint, in der Nacht passiert da nichts mehr. Und wie sind da Perspektiven, die vielleicht Zuversicht schüren? Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, okay, ja, in ein paar Jahren sind wir so weit oder irgendwas, was Ihnen Hoffnung macht?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da wird immer sehr viel drüber diskutiert, ist nicht grundlastfähig und so. Also was nicht sein wird, wir werden nicht die eine Lösung haben, so und dann funktioniert das alles automatisch, sondern das ist sehr vielschichtig. Es wird sehr viel unterschiedliche Lösungen geben. Also das eine ist schon mal schon ein starkes Verbundnetz. Das ist also schon wichtig. Wir müssen schon zumindest europaweit den Strom sehr gut verteilen können, weil über großflächige Gebiete scheint immer irgendwo die Sonne oder wie irgendwo der Wind, mehr oder weniger. Natürlich, irgendwann kann es auch mal passieren, das muss ich irgendwie auch abdecken. Aber ich habe also dieses große Verbundnetz. Das gleicht mir schon mal regional einiges aus. Dann muss ich natürlich auch über die Speicherung nachdenken. Wenn wir sehr viel Erneuerbare haben, dann wird es Zeiten geben, wo wir sehr viel Überschuss haben. Was machen wir mit dem? Und Zeiten, wo wir nicht genügend Strom produzieren. Und ja, da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Also es gibt Ansätze zum Beispiel auch, den Strom in Form von Wärme zu speichern. Ich kann ihn in Wärme umwandeln, kann ihn dann speichern. Das ist vor allem im Winter sehr interessant. Ich kann aber natürlich auch Wasserstoff produzieren. Den kann ich zum Teil ins Gasnetz einspeichern oder ich kann ihn auch anders speichern. Das ist vielleicht die Technik, wo wir eben noch nicht besonders weit sind. Da wird zwar viel dran geforscht und es ist in aller Munde, aber grüner Wasserstoff, den dann wieder zu verstromen, da sind wir noch weit, noch lange nicht, weil wir den Wasserstoff auch für Industrieprozesse benötigen. Da ist er auch erstmal sehr interessant. Aber sicherlich ist das ein interessanter Weg. Dann können wir natürlich auch den Verbrauch ein bisschen anpassen. Also gerade wenn wir sprechen vom Laden von Autos, wenn wir sehr viele Elektroautos haben, wir haben eine relativ große Speicherkapazität in diesen Autos drinnen. Also die Elektroautos, die wir im Augenblick in Deutschland haben, die haben schon eine größere Speicherkapazität als alle Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland zusammen. Und so viele Elektroautos gibt es ja noch gar nicht. Das heißt, wenn wir da viel mehr Elektroautos haben, dann haben wir da schon zumindest etwas, wo wir Stunden unglaublich gut überbrücken könnten. Also so Stunden bis zu einem Tag kann man sowas wahnsinnig gut anwenden. Ebenso kann ich den Verbrauch anpassen, zumindest im stundenweise, vielleicht nicht über Wochen oder sowas. Also diese Schwankungen über Stunden und Tage, das wird uns weniger Probleme machen. Über längeren Zeitraum, diese Dunkelflauten, über die es mir geht, da wird es noch ein bisschen schwieriger, aber auch da sind Lösungen da und die sind noch nicht jetzt da, das ist schon klar. Aber es gibt technische Lösungen, die müssen wir genauso ausbauen wie den Ausbau der Erneuerbaren. Also, dass das nicht funktionieren würde, die Meinung teile ich einfach nicht.
Und beim Ausbau der Erneuerbaren, da stellen Sie ja dann so ein bisschen die Gleichung auf oder die Prognose, dass wenn man es gut ausbauen würde, dass zum Beispiel Windkraft in etwa für 40 Fahrradfahrer aufkommen könnte, dass Sonnenenergie, ich glaube, es sind 28 in etwa, wo man ja sagt, okay, wäre zumindest mal mehr als die Hälfte unseres Primärenergiebedarfs. Leider sind das auch die zwei größten. Ich glaube, Biomasse ist dann schon Nummer drei in der gesamten Rechnung. Wie weit sind wir denn davon weg? Oder wie sehen Sie die, wie lange bräuchten wir, wenn wir jetzt sagen, okay, wir sollten zumindest mal dahin kommen, dass Wind und Sonne genau dahin kommen, so viel Energie zu produzieren? Wie lange bräuchten wir dafür?
Also diese Zahlen, die wir da abschätzen, da muss man aufpassen. Wir machen einfach nur mal so mehr oder weniger Obergrenzen. Also wir sagen, was ist eigentlich so theoretisch maximal denkbar? Und wenn man sich die Realität anguckt, dann liegen wir da deutlich drüber. Also so 40 Kilowattstunden pro Tag pro Person von Windrädern, das werden wir wahrscheinlich lange Zeit nicht erreichen oder auch mit der Sonnenenergie. Aber wir haben einfach mal so es sollte auch, darum geht es ja so mal, Gefühl für diese Größenordnungen zu bekommen, wie viel brauchen wir davon eigentlich. Also in Wirklichkeit wird es wahrscheinlich deutlich weniger werden, auch mit den jetzigen Ausbauraten, die wir haben. Aber der Plan ist ja quasi bis 2045. Und bis 2045 werden wir in Summe alle erneuerbaren Energien zusammen, das ist der Plan, die werden so, jetzt muss ich mal gucken, ja vielleicht so um die, richtig im Kopf habe, so Pi mal Daumen, um die 50 Kilowattstunden pro Tag pro Person produzieren. Also da sind wir weit weg von dem, was wir in unserem Buch so grob mal abschätzen, sagen wir mal die Fläche. Und das ist der technische Ausbau. Also 50 Kilowattstunden pro Tag pro Person im Jahr 2045. Das kann man dann nochmal ein bisschen steigern, aber dann gehen uns irgendwann die Flächen aus. Und dann sieht man so ein bisschen, was können wir noch importieren. Da wird schon auch ein bisschen Möglichkeit geben. Und dann ist das Limit da. Also, ja, die Ausbauraten sind sehr hoch, auch gerade was Sonnenenergie angeht. Und da müssen wir uns dranhalten, um das zu schaffen. Aber sind wir weit weg von dem, was wir im Buch so abschätzen.
Jetzt haben Sie vorhin von Ihren beiden Töchtern mal erzählt, die noch relativ jung sind. Wenn die jetzt zu Ihnen kommen würden und sagen, Papa, ich habe da das mit 2045 gehört und mache mir so ein bisschen Sorgen, schafft ihr das auch oder ist das einfach so ein bisschen Wunschdenken? Was sagen Sie denen? So, glauben Sie daran, dass wir das hinbekommen? So, und was sind die Dinge, die Ihnen am meisten Sorgen bereiten und die Dinge, wo Sie sagen, okay, das ist was, was wirklich Zuversicht schürt?
Also ich glaube, technisch können wir das schon schaffen. Es wird eine brutale Herausforderung, aber ich glaube, es ist schon möglich. Aber wir müssen eben auf allen Bereichen arbeiten. Es ist schon möglich. Also die Frage ist, die Zeit ist natürlich unglaublich knapp. Das ist natürlich schon ein Riesenproblem. Wenn wir 20 Jahre länger Zeit hätten, würde es vielleicht anders aussehen, aber dann würden wir vielleicht auch noch nicht so stark dran arbeiten. Kennen Sie vielleicht auch bei den Prüfungen, man fängt halt doch erst 2-3 Tage vorher an. Und wenn der Druck muss halt da sein. Aber dann zeigt die Geschichte auch, dass Umwälzungen unglaublich schnell passieren können. Also wenn es mal in Fahrt gekommen ist, die Menschen bereit sind und so, dann kann sowas auch sehr schnell gehen. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass wir so Pi mal Daumen den Zeitraum was eigentlich. Aber trotzdem glaube ich, dass wir das schaffen könnten. Sorgen machen wir eher so andere Geschichten. Ja, ich meine, wir sehen, was im letzten Jahr passiert ist. So ein Krieg zum Beispiel, der ändert alles. In dem Augenblick interessiert die Umwelt, interessiert das Klima gar keinen mehr. Es geht nur noch ums blanke Überleben. Und die Umwelt geht kaputt, die Infrastruktur kaputt. Unglaublich viele Werte werden vernichtet, die ich danach vielleicht wieder aufbauen muss, wo Geld gebunden ist, um überhaupt erstmal die Leute wieder Wohnungen zu verschaffen. Dann kann ich keine erneuerbaren Anlagen bauen. Also das sind Sachen, die mir unglaublich Sorgen machen. Und ja, wir wissen alle nicht, was die Preise machen, aber auch die Preise von den Fossilen. Das kann sehr gut sein, dass auch da die Preise nach oben gehen. Wir sehen, wie unglaublich sensibel die Gesellschaft reagiert auf sowas.
Ja.
Und wenn jetzt, sagen wir mal, wenn wir auch die Politik hat schon recht, also das CO2, die Kosten, die es in der Zukunft verursacht, die muss ich eigentlich jetzt abkassieren irgendwie. Aber die Frage ist, wie viel das dann ist. Und da muss man aber auch ehrlich sagen, wenn ich das mache, dann wird zum Beispiel, werden die Kosten der Gasheizung, die gehen einfach gegen unendlich oder gegen einen sehr hohen Wert. Das ist ja eigentlich die Idee hinter so einem CO2-Preis, der immer höher wird, je weniger CO2 ich verbrauchen möchte, also wird es immer teurer. Das heißt, da muss ich den Leuten aber in der Wahrheit auch gleich sagen, pass auf, du musst deine Gasheizung so schnell wie möglich loswerden, weil das CO2 brutal schnell teurer wird. Das ist eigentlich die ehrliche Antwort. Und hier mache ich mir natürlich schon ein bisschen Sorgen. Wie kriegen wir es, dass die Leute mitgenommen werden? Aber wie gesagt, wir hören es ja auch in vielen Bereichen, also die Erneuerbaren sind auch sicherlich der günstigste Weg. Also die Preise für Sonnenenergie und für Wind sind so unglaublich stark gefallen. Übrigens, weil die Produktion zum allergrößten Teil nach China verlagert worden ist, sind die Preise so unglaublich stark gefallen, dass wir im niedrigen 1-Cent-Bereich für die Kilowattstunde sind. Deutlich günstiger als fast alles andere. Von dem her muss man sagen, das günstigste ist der Ausbau von den Erneuerbaren. Wenn ich bei den Fossilen bleibe, dann wird es tendenziell eher teurer. Und deswegen bin ich da schon zuversichtlich.
Das ist tatsächlich auch die Sache, die mich am optimistischsten stimmt. Also, dass man da tatsächlich einen hohen ökonomischen Erfolg erzielen kann, wenn man sagt, okay, man setzt sich damit auseinander und die Energiewende bringt da definitiv enormes Potenzial mit. Was mich als Optimist tatsächlich aber wenig optimistisch stimmt, ist, wenn wir darüber sprechen, 30% einzusparen, weil ich meine, man muss nicht viele Bücher von Neurowissenschaftlern und Co. gelesen haben, die einfach sehr schön erklären, dass es einem Menschen viel mehr wehtut, zu sagen, man muss verzichten, man nimmt ihnen was weg, versus die Motivation, hey, da könnte was Neues hinzukommen, man kann gewinnen. Und zu sagen, okay, also ich glaube, es muss echt was ganz Schlimmes passieren, dass wir sagen, okay, jetzt stecken wir zurück. Wenn wir das Gefühl haben, nee, wir können noch so weitermachen, ist ja nicht so schlimm, ab und zu mal ein harter Sturm, ab und zu fallen mal ein paar Bäume aufs Gleis und es ist aber noch alles okay, so werden wir, glaube ich, nicht eine Verhaltensänderung im großen Stile hinbekommen.
Ja, absolut. Und es ist auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ich kann jetzt nicht auf den Einzelnen zurückspielen und sagen, so, jetzt machst du mal du. Und wenn du immer noch fliegst, dann darfst du aber bei dem Thema gar nicht mitreden und so. Und so wird es aber zum Teil gehandhabt. Das halte ich für den falschen Weg. Und wir können nur als Gesellschaft gemeinsam schaffen. Da muss jeder irgendwie einen gewissen Beitrag leisten. Und man kann nicht sagen, die einen machen es, den anderen ist es völlig wurscht. So wird es nicht funktionieren. Also von dem her, wenn die Gesellschaft sich mal entschieden hat und auch, wenn es auch dafür eine Mehrheit gibt und so, dann bin ich auch zuversichtlich, dass die Leute auch bereit sind zu sagen, da verzichte ich auch mal. Also generell sehen wir es ja schon, dass die Menschen zum Beispiel für ihre Kinder sehr viel verzichten. Also das ist typisch menschlich, dass es die Kinder mal besser haben vielleicht. Die Menschen sparen zum Teil, also interessanterweise gerade in ärmeren Familien auch, da wird wahnsinnig viel gespart für die Kinder, dass die später was haben. Also grundsätzlich ist der Mensch schon bereit, sowas zu tun, wenn er an seine Kinder denkt. Und ich glaube, das ist etwas, was einen auch positiv stimmen kann, dass wir müssen nur den Sinn sehen. Wenn ich jetzt Geld auf die Seite lege, dann habe ich es direkt vor Augen. Dieses Geld können meine Kinder später mal verwenden. Ansonsten sehe ich vielleicht den Zusammenhang nicht so direkt. Das macht die Sache natürlich schwieriger. Da ist irgendwas mit Klima, das passiert in 30 oder 40 Jahren, vielleicht glaube ich gar nicht so richtig dran, dann habe ich es nicht so vor Augen. Aber diese Kausalität, die müssen wir eigentlich ein bisschen noch deutlicher machen und dann kann schon sein, dass die Leute sagen, doch, für meine Kinder mache ich es. Und gerade bei der Bewegung Fridays for Future gibt es ja unglaublich viel, die Grandparents for Future, viele Menschen aus der älteren Generation, die unglaublich dahinter sind.
Es gibt da auch schöne, schöne Projekte, schöne Forschung, zum Beispiel an der Stanford-Universität zu. Das sind so Projekte wie Ich 2.0, Future Self, wo man mit Möglichkeiten zum Beispiel von Virtual Reality sich 20 Jahre in die Zukunft projiziert, in Austausch geht, die Welt wahrnimmt und dadurch das Gefühl hat, okay, ich kann es greifen, ich kann es verstehen, es ist keine Diskrepanz. Weil wenn man über sich selbst in 20 Jahren nachdenkt, dann ist es häufig so, dass das so weit weg sich anfühlt, dass es sogar im Gehirn eher so ist, als würde man über eine andere Person nachdenken und deswegen vielleicht weniger spart, weniger sich gut ernährt, weniger Sport macht, weil man das Gefühl hat, ja okay, dieses Future Self ist so weit weg und ich kann es gar nicht greifen. Und dadurch, dass es da interessante Anwendungen gibt, ich hatte das mal besucht, ich fand das wirklich spannend, das hat dazu geführt, dass Menschen anders gehandelt haben. Also das fand ich ein schönes Projekt.
Sehr interessant. Und was ich ja auch, was Forschung auch ganz klar zeigt, diese Horrorszenarien, ich meine, es ist schon wichtig, dass wir den Leuten ehrlich sagen, was passiert, auch durch den Klimawandel. Aber die Horrorszenarien sind nicht dazu geeignet, jetzt wirklich zum Handeln zu bewegen, sondern wir müssen das Positive herausstellen. Was ändert sich denn zum Positiven an der ganzen Geschichte? Und ich glaube, das ist die Motivation, die die Menschen haben, dass es den Kindern besser geht. Das ist eigentlich das, worüber man nachdenkt und nicht umgekehrt. Aber es wird sehr viel mit diesen Horrorszenarien gearbeitet und es zeigt sich eher, dass die Leute eben so eine gewisse Lähmung haben. Und deswegen, klar, wir müssen ganz klar zeigen, was passiert in Zukunft. Aber das müssen wir nicht politisch ausschlachten, sondern müssen sagen, so sind die Fakten und hier ist die Lösung.
Ja klar, sonst die Angst, die hemmt. Also das ist, glaube ich, nicht das richtige Werkzeug, obwohl sich einige politische Parteien dann doch zum Instrument machen und darüber dann das nutzen und gewisse Wähler dadurch für sich gewinnen. Jetzt gibt es ja doch einige Menschen da draußen, die vermutlich noch in der Haltung sind und sagen, ja, aber wir werden noch was erfinden und es löst alles und es ist ja gar nicht so schlimm und vielleicht klappt es dann doch mit der Kernfusion oder irgendwas anderem. Gibt es da irgendwas? Können wir auf irgendwas hoffen? Gibt es irgendeinen Elon Musk der Energiewende, der dann kommt und sagt, okay, hier, ich habe es für euch gefunden und so ist es? Oder ist das völlig, völlig fernab der Realität?
Also das ist ein ganz interessanter Punkt und hier gibt es einen ganz wichtigen Aspekt. Also wir müssen immer unterscheiden, habe ich irgendwo ein technisches Limit, wo ich glaube, ja, da haben wir die Technik irgendwie, wenn wir nicht bekommen oder nicht schafft, oder habe ich ein physikalisches Limit? Also, denken wir mal an die Windenergie. Klar kann ich jetzt andere Techniken, es gibt ja diese Airborne, das sind sowieso Flugdrachen und sowas. Ich kann auch andere Techniken entwickeln, aber ich habe trotzdem nicht mehr Energie im Wind drinnen. Das heißt, da habe ich einfach ein Limit. Und das ist ein physikalisches Limit. Da kann ich noch so viel clevere Ingenieure dahin stellen. Die werden nichts finden, um mehr Energie aus dem Wind rauszuziehen, als im Wind drin ist. Das wird nicht funktionieren. Genauso wie mit der Sonne. Ich kann vielleicht die Effizienz von so einer PV-Anlage erhöhen, ich kann die Preise reduzieren, ich kann aber nicht mehr Energie rausziehen, als in Form von Sonnenlicht da ankommt. Und da müssen wir immer dran denken. Und es gibt im Augenblick einfach keine anderen Energiequellen. Also das Einzige, was Sie richtig sagen, ist wirklich die Kernfusion. Das ist wirklich so das Einzige. Alles andere sind Erfindungen, die irgendwie so vielleicht die Technik ein bisschen verändern, ein bisschen effizienter machen. Das ist alles schön und gut. Wird aber in der Größenordnung nichts verändern, sondern wird ungefähr das, was wir so abgeschätzt haben, das wird so ähnlich bleiben. Die Kernfusion ist da wirklich die Ausnahme, als eine mögliche saubere Energiequelle. Aber wir forschen ja, wir entwickeln ja schon so lange an dieser Technologie rum. Und wir kommen zwar näher, aber wir können immer noch nicht sagen, wann das klappt und ob es klappt. Das können wir einfach immer noch nicht sagen. Und selbst dieser große Reaktor in Südfrankreich ist ja immer noch ein Forschungsreaktor. Das heißt, hier können wir uns sicher sein, dass in den nächsten Jahrzehnten hier keine Lösung, egal was man in den Nachrichten mal hört, es wird dann unglaublich, so Zwischenschritte werden unglaublich hoch gepusht. Und letztens habe ich auch, eine Ministerin war ja dann in den Nachrichten und hat gesagt, ja, in 10 Jahren hätten wir Fusionsreaktoren. Das ist natürlich völliger Irrsinn, das stimmt auf gar keinen Fall. In 10 Jahren haben wir auf gar keinen Fall kommerzielle Anlagen. Da sind wir viele Jahrzehnte davon weg. Und wir wissen nicht, ob es klappt. Das heißt, die Frage ist, wollen wir eine Wette abschließen? Als Menschheit halte ich für unglaublich gefährlich, dass wir sagen, vielleicht haben wir im Jahr 2080 hier eine Lösung. Es wäre sowieso schon zu spät, da wären wir mit den Temperaturen schon ganz woanders. Aber vielleicht haben wir es auch nicht. Was macht man dann eigentlich? Und darauf können wir uns nicht verlassen. Wenn es dann kommt, ist ja schön und gut. So ein Windrad kann ich nach 20, 30 Jahren Lebenszeit auch wieder abbauen. Es bleibt nicht für immer da stehen, wenn ich es dann später nicht mehr brauche. Dann lasse ich es eine Generation durchlaufen und später baue ich es halt wieder ab. Das heißt nicht, dass das für immer da bleibt. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall jetzt eine Lösung, die wir angehen. Und die haben wir. Wir haben die technische Lösung, die müssen wir jetzt angehen. Und wenn was dazu kommt, können wir uns freuen. Aber ich bin sehr skeptisch.
Wie viele FahrradfahrerInnen könnte denn so eine Kernfusion zuliefern, wenn das klappen sollte? Also nehmen wir mal an, jetzt gibt es doch irgendwie den Wunderdurchbruch. Also jetzt haben Sie von ein paar Jahrzehnten gesprochen, bis wann das nicht passiert. Aber wie viel Energie könnte dadurch denn freigesetzt werden?
Ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber wir haben, das heißt immer, wir haben hier Brennstoff, vielleicht nicht für alle Zeiten, aber für unglaublich lange. Und das heißt auch, wir können unglaublich viel Energie erzeugen. Die Frage, wie viele Anlagen können wir bauen? Die Frage ist auch, was kostet die Energie, die da rauskommt? Können wir es kostendeckend machen? Wird es so günstig sein wie die Erneuerbaren zum Beispiel? Das ist eine sehr interessante Frage. Aber von der Energiemenge dürften wir eigentlich da lange keine Probleme haben. Ich habe aber jetzt keine Zahl im Kopf, wie viel man da wirklich langfristig, aber es ist Wasserstoff, Wasser gibt es unglaublich viel auf dieser Welt. Also da haben wir brutal viel Treibstoff, vor allem weil ich aus kleinen Mengen schon ziemlich viel Energie rausholen kann.
Okay, sehr spannend. Ich wäre
Aber
soweit
vielleicht,
eigentlich mit
da darf ich noch
meinen.
eine Sache
Ja,
dazu sagen.
klar,
Also
gerne.
diese Hoffnung, also ich weiß, die Leute hängen dann an sowas. Ich kriege bei meinen Vorträgen immer die Frage, ähnlich ist es auch so ein bisschen mit der Kernkraft. Und ich glaube, da steckt was anderes dahinter. Ich glaube, da steckt dieser Wunsch dahinter, dass wir die Menschheit retten und dass wir so weitermachen können wie bisher. Das wünscht sich ja jeder. Ich würde es mir auch wünschen. Ich meine, mein Leben ist unglaublich komfortabel. Und dass man sagt, wir machen einfach so weiter und das können wir mit 8 Milliarden Menschen auch. Die können alle so leben wie wir und die Welt funktioniert einfach und geht nicht kaputt und das Klima verändert nicht. Das ist ein Wunsch, den wir alle haben. Und der wird projiziert auf so eine Lösung. Die Kernfusion ist quasi das Versprechen, das mir diesen Wunsch vielleicht erfüllen kann. Und deswegen sind die Leute da so hängen so dran, weil sagen, es wäre doch super, weil dann kommt der Strom immer noch aus der Steckdose, ich muss keine PV-Anlage aufs Dach machen und ich kann immer noch 5-mal im Jahr irgendwo hinfliegen, wo ich will, und es würde alles gehen. Und das ist der Wunsch, der meiner Meinung nach dahinter steckt.
Zum gewissen Ausmaß nachvollziehbar und gleichzeitig, ja, macht es halt dann einfach zu sagen, dann muss ich gewisse Dinge, kann ich vielleicht mein Auge zudrücken, schaue vielleicht nicht doch so genau hin und muss halt mein Verhalten nicht anpassen, weil Verhaltensanpassung natürlich ein sehr großes Brett ist. Gibt es sonst noch was abschließend, wo Sie sagen, da forschen Sie gerade dran oder irgendwas, was Sie in letzter Zeit aufgeschnappt haben, irgendein Artikel, irgendeine Erkenntnis, die Sie vielleicht zum Ende noch mit allen, die
Ja,
hier zuhören, teilen wollen?
ich glaube, es gibt so einen Punkt und der mich immer so beschäftigt. Wir bewerten, also wenn man rumfragt, ich glaube, da würde jeder von sich behaupten, also ich tue schon was, irgendwas, wir machen alle ein bisschen was für die Umwelt und wir bewerten unglaublich viel danach, was für ein Aufwand betreiben. Also wenn jemand hohen Aufwand betreibt, dann ist er ein guter Mensch, dann tut er was fürs Klima oder für die Umwelt. Wir bewerten nicht unbedingt danach, was jetzt eigentlich der Effekt ist. Hat es wirklich einen Effekt oder wie viel ist der Effekt und so weiter. Also wir konzentrieren uns irgendwie drauf, Strohhalme zu verbieten zum Beispiel. Oder wir konzentrieren uns sehr stark auf die Plastiktüten im Supermarkt. Also ich nehme auch keine Plastiktüte im Supermarkt. Soll man auch nicht. Nehmen Sie eine Einkaufstasche mit, das ist überhaupt kein Problem. Aber das sind Themen, die wir machen und da konzentrieren wir uns so stark drauf und haben dann ein Gefühl, wir agieren, wir tun ja was. Der Effekt fürs Klima ist null. Also bei der Plastiktüte ist der Effekt fürs Klima null. Für Müll ist er ein bisschen, haben wir ein bisschen einen Effekt. Wir haben auch ein Müllproblem. Aber auch da ist er klein, weil wenn ich mir dann in den Einkaufskorb reingucke, was da alles in Plastik verpackt ist, da interessiert sich irgendwie keiner so richtig dafür. Es geht nur um diese eine Tüte am Schluss. Und wir müssen wegkommen davon, zu glauben, jeder kleine Schritt zählt. Ich bin da sehr vorsichtig, weil ich glaube, wenn wir viele kleine Schritte machen, dann haben wir einen psychologischen Effekt, der uns ein Wohlgefühl gibt. Aber am Schluss bringt es nicht viel. Und die großen Sachen packen wir nicht an. Und das halte ich für ein großes Problem. Wir müssen wegkommen von, ja, jeder kleine Schritt zählt und dann bleibe ich auch bei den kleinen Schritten. Das ist immer die Psychologie, weil ich tue ja irgendwas. Nein, wir müssen auf die großen Brocken gucken. Wir müssen gucken, wo sind die großen Verbräuche, die großen CO2-Ausstoße, die Ernährung gehört übrigens auch noch dazu, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das sind die großen Brocken, auf die muss ich mich konzentrieren. Die kleinen kann ich auch machen, das ist okay. Aber nur die kleinen zu machen, ist ein Riesenproblem.
Es gibt tatsächlich da interessante Studien drüber, das nennt sich Moral Licensing. Das bedeutet so viel wie, ich mache einige gute Dinge, die mir dann wiederum vor meinem inneren Gewissen die Rechtfertigung geben zu sagen, ja gut, ich habe jetzt 7-mal was Gutes gemacht, jetzt buche ich mir ein Flugticket oder ich habe das gemacht. Und dann ist das häufig sogar die, die glauben, dass sie so viel Gutes machen, wenn man ganz genau hinschaut, sind die, die vielleicht sogar noch mehr Schaden anrichten. Also da gibt es sehr, sehr interessante Studien drüber. Das ist gut, dass Sie das noch geteilt haben.
Die Studie müssen Sie mal schicken, das finde ich interessant, ja. Also ja,
Schicke
ich
ich
hatte auch
Ihnen
letztens
gerne
jemand
durch.
gehört, der seine Kreuzfahrt damit gerechtfertigt hat, dass er nie eine Plastiktüte im Supermarkt nimmt. Und das ist der Effekt, den wir so ein bisschen haben. Ja.
Ja. Ich möchte abschließend auf jeden Fall noch Ihr Buch empfehlen, also Erneuerbare Energien zum Verstehen und Mitreden haben Sie mit drei Kollegen und Kolleginnen geschrieben, unter anderem eben Harald Lesch, der uns ja auch zusammengebracht hat. Ich habe das mit großem Gewinn gelesen. Ich kann es nur allen empfehlen, die da Interesse haben, mal da einfach so ein bisschen Grip dran zu bekommen und zu verstehen, okay, was gibt's da draußen eigentlich alles, was gibt's für Möglichkeiten, wo stehen wir gerade, weil ja, ich glaube, einer der ersten Schritte ist, ich muss es mal greifen können, dann ist es vielleicht auch nicht mehr so ein Riesengespenst, sondern dann ist so, ah ja, okay, jetzt kann ich es verstehen und danach kann ich in die Handlung gehen. Von daher vielen Dank, Austausch mit Ihnen hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht.
Super, vielen Dank.
Und alles Gute. Toi, toi, toi für die Prüfungsphase. Genau. Ich glaube, den Juli, das schaffen Sie und dann ein bisschen im August off.
Genau, perfekt. So machen wir es. Vielen Dank, ja, sehr interessant. Und ich freue mich immer wieder über das Thema zu diskutieren. Dafür sind wir da.
Super, danke, Herr Holler.